Erfüllt mit dem Heiligen Geist verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nicht, so dass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und sagte: Alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete: Es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Füßen, auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einem Stein stößest. Jesus erwiderte: Es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Ja, am Mittwoch hat eine sehr wichtige Zeit im Kirchenjahr begonnen, nämlich die 40 Tage der Fastenzeit. Und im Kreuzberg-Projekt nehmen über 20 Leute gerade an einer Fastenaktion teil, einer Gebetswichtelaktion, wo man persönlich für Leute betet, was, finde ich, ja, eine relativ große Zahl ist. Und ich weiß nicht, wie du dich mit der Zeit jetzt beschäftigst, ob das an dir vorübergeht oder ob du dir bestimmte Dinge vorgenommen hast, ob du eine Fastenaktion machst, ob du an einer teilnimmst. Vielleicht ist das Fasten für dich auch schon nach ein paar Tagen wieder vorbei. Oder vielleicht fängst du erst jetzt an. Aber vielleicht ist es auch für dich ja wirklich eine bedeutende Zeit. Eine Zeit, von der du dir etwas erhoffst. Eine Zeit, in der du, ja, vielleicht ist es wirklich auch ein Hoffnungsanker für dich. Etwas weitaus mehr als nur ein Zeitraum im Kirchenjahr. Du denkst vielleicht jetzt, in diesen 40 Tagen muss ich was ändern. Und je nachdem, wie du dazu stehst, wie schon gesagt, vielleicht ist deine Fastenzeit ja auch schon vorbei, vielleicht fängt sie an. Wir wollen heute uns mal so ein bisschen ja, in so eine Art Fastenzeit von Jesus mit hineinnehmen, mit diesem Text, nämlich in diese 40 Tage, die er in der Wüste erlebt hat. Und bevor wir damit starten, möchte ich kurz noch beten. Gott, ich danke dir für diesen Text, für diese Geschichte. Ich danke dir dafür, dass wir ja, sie lesen können und uns damit auseinandersetzen können. Und ich bitte dich, dass du ja, sie uns durch sie zu uns sprichst und dass du sie in uns lebendig werden lässt. Amen. Okay. Fangen wir mal mit der Geschichte an. Und zwar wollte ich erst noch mal auf den Punkt eingehen, mit der Realität von Versuchung rechnen. Was mich an der Geschichte sehr beeindruckt, ist, dass kurz vor dieser Geschichte, dass Jesus in der Wüste ist, er seine Taufe erlebt hat, mit der großen, ja, mit einem beeindruckenden Szenario. Der Himmel öffnet sich, es kommt eine Stimme und es ist zu hören: Du bist mein geliebter Sohn. Und sicherlich war das für Jesus bis zu dem Zeitpunkt ein sehr, ja, vielleicht ein Höhepunkt in seinem Leben auch. Und man könnte denken, okay, jetzt ist er vorbereitet, jetzt kann sein Auftrag losgehen. Jetzt startet er. Jetzt ist er alt genug, jetzt ist er durch diese Taufe, durch dieses große Erlebnis bereitet, um seinen Auftrag anzugehen. Aber was passiert ist, dass er von diesem Geist, von diesem Heiligen Geist eben der gleiche wie von der Taufe, er jetzt in die Wüste quasi geschickt wird. Das heißt, irgendwie scheint es nicht richtig zusammenzupassen. Warum muss er jetzt auf einmal in die Wüste gehen? Und ich finde, diese Geschichte, der Anfang dieser Geschichte ist ja sehr ernüchternd, weil er irgendwie auch zeigt, dass vielleicht die sehr großen Momente und die sehr kleinen Momente oft sehr nah beieinander liegen. Und dass es keinen Schutzraum vor dem Bösen oder vor der Versuchung gibt. Ja? Es liegt sehr nah beieinander und vielleicht auch gerade in einem Moment der sehr stark zu scheinenden Anwesenheit Gottes, so dass man vom Himmel gesprochen bekommt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Gerade dann können vielleicht auch andere Realitäten im Herzen herrschen oder man sich mit gegenteiligen Kräften auseinandersetzen müssen. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so, wie man vielleicht sich jetzt zu Fasching springen viele Kinder oder springt man ja in Kostüme, ja, und es ist sehr nach außen hin sichtbar. Also vielleicht muss diese Realität des Bösen nicht keine Figur sein, die in einem Kostüm ist, mit Hörnern, Schwanz und Heugabel. Das wäre sicherlich etwas zu simpel und durchschaubar. Das Böse ist, meiner Meinung nach in seiner Erscheinungsform oft doch viel banaler. Das ist nicht so offensichtlich und gerade deswegen sollte ich meine Augen davor nicht verschließen. Wir können an der Geschichte sehen, dass hier so etwas selbst bei Jesus sehr plötzlich auftreten kann. Ja, es hat irgendwie einen sehr unmittelbaren Zutritt zu Jesus. Auf einmal da ist es nichts, was irgendwie sich erst ankündigt oder klingelt oder irgendwie um Erlaubnis fragt, sondern es ist irgendwie auf einmal da. Es ist intelligent, es ist irgendwie da und es ist selbst nach diesem Moment der Taufe auch da. Und ich finde das eigentlich sehr durchrüttelnd, dass wir uns mit dieser Realität auseinandersetzen müssen. Dass es etwas gibt, was intelligent, was böse und was grundlegend ist und was gegen den Menschen gerichtet ist. Die Frage ist, wie aber gehen wir damit um? Und dafür wollen wir uns den nächsten Punkt anschauen. Die Strategien der Versuchung verstehen. Die Versuchung, denen Jesus hier ausgesetzt ist, sind ja eigentlich ganz banale Dinge, ganz keine schlimmen Dinge. Ja? Jesus soll niemanden töten, er soll jetzt nicht Schokolade essen oder er soll nicht ins Rotlichtviertel gehen, ja? Wenn man, sondern es ist Brot, ja? Essen, also nicht Brüste, sondern Brot. Es sind keine, es ist jetzt nicht explizit irgendwelche Gebote zu brechen oder was ganz Schlimmes zu tun, sondern es geht um sehr banale Dinge. Wohlgemerkt, nach der Fastenzeit, es gibt verschiedene Lesarten, aber in dem Text steht, als es vorbei war, hatte Jesus Hunger. Ja, und es wäre ja sicherlich okay gewesen, jetzt was zu essen für Jesus. Und die Welt zu regieren ist für jemand, der von sich den Anspruch hat, zu sagen, er ist der Sohn Gottes, auch nicht so abwegig. Ja? Und auf Gott zu hoffen, dass er ihn schützt, wenn er dann von dem Tempel runterspringt, ist auch nicht so falsch eigentlich. Ja, und ganz nebenbei müsste man ja noch sagen, Jesus hat ja auch einen großen Auftrag in seinem Leben. Es wäre sicherlich sehr öffentlichkeitswirksam gewesen, hätte er da gleich mal eine richtige Show abgezogen, indem er von dem Tempel springt und die Engel ihn auffangen. Er hätte sicherlich gleich einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung getan, um diese neue Welt Gottes anzukündigen. Aber er tut es nicht. Warum nicht? All diese Dinge, mit denen Jesus hier versucht ist, die tut er später sowieso. Aber eben noch nicht zu diesem Zeitpunkt jetzt. In diesem Moment wären es ja so wie Abkürzungen gewesen. Jesus benutzt nicht seine Macht für sich, sondern setzt seine Macht für andere ein. Er verfolgt die Erfüllung eines Auftrages. Und das finde ich sehr herausfordernd, denn ich merke, mein menschliches Herz würde doch so ticken, dass ich mir Brot zaubern würde, wenn ich Hunger habe. Gerade dann, ja. Oder dass ich das eine oder andere von diesen Dingen doch mal ausprobiert hätte. Frag dich mal, geh mal in dich, was würdest du dir sozusagen sofort zaubern, wenn du Jesus, der Sohn Gottes, wärst? Wenn du diese, was würdest du dir zuerst zulegen, wenn du unbegrenzte Möglichkeiten hättest? Vielleicht wäre es die Gewissheit, dass die nächsten Jahre glatt laufen oder dass es in deinem Leben immer noch ein paar Jahre bergauf geht. Dass du vielleicht gesund bleibst, dass du deine Wohnung behältst, deinen Job oder deinen Job los wirst. Wie oft kann ich der Versuchung nicht widerstehen, mir zu wünschen, Dinge herzuzaubern? Vielleicht auch Dinge, die mir einen gewissen Komfort schaffen, die Abkürzung wählen. Und wie oft schaffe ich es nicht, ja, vielleicht auf Dinge verzichten zu können oder mich von Dingen loszulassen, die mir so unglaublich wichtig erscheinen. Jesus geht hier ja einen anderen Weg. Er versteift sich nicht auf das, was er da haben kann. Er selbst hat Hunger und jetzt schauen wir mal in den großen Blick in sein Leben. Er selbst hat Hunger, aber benutzt nicht diesen Hunger, um sich selbst ja, sofort Essen zu machen, sondern er gibt anderen zu essen. Er verwandelt nicht Steine in Brot für sich selbst, sondern gibt sein Leben als Brot für andere. Er stirbt den Tod eines Sünders, nämlich am Kreuz, aber er kommt und er kommt, um viele von den Sünden zu erlösen. Also Jesus handelt nach einem Auftrag. Jesus hätte sofort König werden können in diesem Moment. Und vielleicht hätte man das auch gedacht, ja, jetzt hat er die Taufe, die Zusage, er ist der Sohn Gottes, hat die öffentliche Bestätigung dessen, jetzt kann er doch König werden. Aber es wäre König werden, ohne ans Kreuz zu gehen gewesen. Also ohne, dass er seinen Auftrag erfüllt hätte, Erlösung und Versöhnung zu schaffen. Ohne, dass er durch sein Tod und sein Leiden den Startschuss gegeben hätte, dass das Böse ja auf Ewigkeit, auf lange Sicht ausgelöscht wird. Jesus musste sein Leben geben, denn das Böse ist so ernst, auch wenn es sich vielleicht oft versteckt und nicht ernst genommen werden will. Und das finde ich sehr interessant, weil es zeigt, dass die Welt, was die Welt braucht. Ja, es braucht nicht unbedingt zuerst mal einen neuen König oder den bestregierendsten oder perfekten Herrscher. Das hätte Jesus in dem Moment werden können, sondern es braucht einen Erlöser. Ich brauche nicht einfach nur das richtige Lebenskonzept oder die richtigen Ratschläge oder die richtigen Überlegungen, sondern ich brauche einen Erlöser. Jemand, der wie Jesus diesen Weg gegangen ist, für mich Erlöser zu werden. Und deswegen geht Jesus diesen Weg, der weitaus unangenehmer ist, als sofort erstmal König zu sein. Die Versuchung in der Versuchung ist, diese Erlösung zu umgehen. Oder ja, einen Ersatzerlöser zu wählen, sich auf den verlassen, der einen aber nicht erlösen kann. Versuchung ist das Experiment, einen Erlöser zu finden und dabei die Erlösung von Jesus zu umgehen. Sie nicht ernst zu nehmen oder sie kleiner zu machen, zu eliminieren. Okay, schauen wir nochmal hier drauf. Was interessant ist, ist auch, dass diese Versuchungen hier an ganz alltägliche Dinge anknüpfen, an ganz psychische und physische Bedürfnisse. Es sind auch Dinge, die ja im Grunde nicht schlecht sind. Und es ist eine wichtige Beobachtung, dass wir eigentlich von Dingen, besonders von Dingen, versucht werden können, wenn sie in irgendeiner Form als gut erscheinen. Vielleicht nicht immer für alle oder vielleicht nur teilweise gut, vielleicht nur für eine Gruppe oder zumindest für mich als gut erscheinen. Irgendwie. Henry Nouwen hat einen sehr interessanten Artikel zu diesem Text geschrieben und er hat es folgendermaßen ausgedrückt, dass er diese, es sind ja drei verschiedene Versuchungen, die wir hier finden können. Er hat sie darauf bezogen auf die Frage, wie definiere ich meine Identität? Also er sagt, dass diese drei Versuchungen exemplarisch drei Aspekte dessen beschreiben, wie ich mich, ja, worüber ich mich definiere als Mensch. In dieser Geschichte werden also drei sehr wesentliche Bestandteile angesprochen, als auf die ich mein Menschsein, meine Identität gründe. Und das ist erstens, ich bin, was ich tue. Ich bin, was ich habe, zweitens. Und drittens, ich bin, was andere über mich sagen. Ich bin, was ich tue. Ja, ich mache Brot. Und ich kann Steine in Brot verwandeln. Und ich merke für mich, ich mag es auch gerne, Dinge zu schaffen, zu kreieren, zu basteln, zu bauen. Mir ist es sehr wichtig, was ich machen kann. Ja? Das hat für mich den Eindruck, dass ich eine Wirksamkeit, also darin spüre ich eine Selbstwirksamkeit. Ich bin lebendig, ich lebe, ich kann was machen. Also umgekehrt, ich kann was machen, ich bin lebendig, ich lebe. Wenn ich etwas tue, worauf ich stolz bin oder stolz sein kann, dann kann ich auch was vorweisen. Ja? Dann kann ich sagen, Leute, schaut mal her, das habe ich gemacht. Und ganz nebenbei, Jesus hätte hier eines der grundlegendsten Probleme der Menschheitsgeschichte beheben können, nämlich Hunger. Einfach so Brot aus Stein machen, hätte diese Fähigkeit könnte einige Probleme lösen. Wie oft bin ich versucht, mich über mein Tun zu definieren? Das zweite ist, ich bin, was ich habe. Ich habe die Königsherrschaft über die Weltreiche der Erde oder ich habe die ganzen Weltreiche der Erde, hätte Jesus sagen können. Und die Frage ist, ja, was hast du alles? Was habe ich alles? Vielleicht kennt ihr auch diese Zahl 10.000. Das sagt man, das sind die Dinge, die ein Durchschnittseuropäer besitzt. 10.000 Dinge. Vielleicht ist es bei manchen weitaus mehr, bei manchen vielleicht auch viel weniger. Aber ich finde, 10.000 ist sehr viel. Überleg mal, was du alles hast. Vielleicht kriegst du nicht alle 10.000 Dinge zusammen. Aber vielleicht fallen dir in dieser Liste ein paar auf, die dir besonders wichtig sind. Und dann überlege mal, wie viel Komfort, wie viel Annehmlichkeiten, wie viel Wohlbefinden du aus diesen Dingen ziehst. Und ganz nebenbei, Jesus hätte sicherlich gleich sehr viel Aufmerksamkeit gehabt, wenn er all diese Dinge, nämlich das Königreich zu besitzen, diese Königreiche zu besitzen, hätte vorweisen können. Dann wäre es vielleicht für die Leute einfacher gewesen zu verstehen, dieser Jesus ist nicht nur ein Messias und nicht nur ein religiöser Spinner, sondern er ist wirklich ein König, ein Herrscher, eine wichtige Figur in der Weltgeschichte. Wo bin ich versucht, was ich habe, in die Waagschale zu werfen? Meine Leistungen, meine Errungenschaften, meine Möglichkeiten und besonders mein Besitz, mein materiellen Besitz auch. Und die dritte Frage, also die sich auf die dritte Versuchung im Text bezieht, ist: Ich bin, was andere über mich sagen. Das, was andere über mich sagen, definiert auch sehr stark meine Identität, mein Menschsein. Jesus hätte sich vom Tempel stürzen können und die Engel hätten ihn aufgefangen. Stellt euch das Szenario vor. Wie beeindruckend wären die Leute gewesen? Was wäre das für eine Machtdemonstration gewesen? Wie oft bin ich abhängig, was andere Leute über mich sagen? Wie ich rüberkomme, ob ich einen guten Job mache, ob mich Menschen generell sympathisch finden oder vielleicht wie in diese Situation von Jesus, dass einer, der sagt, ich bin der Sohn Gottes, dass man es auch irgendwie spürt oder sehen kann, dass das wirklich der Sohn Gottes ist. Ja? Einer, der Stärke hat, der von Engeln gerettet wird, der den Tempel runterspringen kann und nicht einer, der zu den Armen geht und sich von anderen abschlachten lässt es hätte ihnen weitaus Überzeugungskraft verleihen können, sich doch mehr Gedanken darüber zu machen, was Menschen über Jesus denken. All diese drei Punkte hätte Jesus nutzen können. Er hätte sie sogar auch sehr gut nutzen können, um seinen Auftrag zu untermauern. Er hätte sie nutzen können, um seinen Auftrag voranzutreiben. Er hätte sicherlich eine größere Handvoll Jünger haben können, eine größere Gefolgschaft. Aber er tut es nicht. Und ich finde es interessant, diese drei Fragen, ich bin, was ich tue, was ich habe, was andere über mich denken, überlegt mal, was für einen gewaltigen Druck die auf euch auslösen. Also, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da auch vollkommen von befreit, aber ich nehme an, dass das dem Großteil vielleicht eher anders geht. Gehe mal kurz in dich und frage dich, wie viel Druck du verspürst, auf diese Fragen immer gute Antworten zu finden. Diese ich bin, was ich tue, habe, andere über mich denken, irgendwie immer in deinem Leben vorantreiben zu müssen. Und dir und den anderen es beweisen zu müssen, dass du jemand bist. Und um jetzt nochmal auf den Anfang oder die Geschichte vor diesem Text zurückzukommen, kann die einzige sinnvolle Antwort darauf nur sein, auf diesen Druck, sich bewusst zu machen, dass ich ein geliebtes Kind Gottes bin. Denn wenn man diese Texte zusammendenkt, die Taufe und diese Wüstenerfahrung, dann scheint das die Aussage zu sein, die Jesus geholfen hat in dieser Wüstenerfahrung. Wenn ich all diese anderen Dinge wegnehme, kann ich dann beruhigt sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Könntest du mit dieser Zusage jetzt alles hinter dir lassen. Du bist mein geliebter Sohn, du bist mein geliebtes Kind, du bist meine geliebte Tochter. Das ist das, was eigentlich in dieser Wüstenerfahrung in Frage gestellt wird. Das ist das, dieses Erlebnis der Taufe wird in Frage gestellt. Kannst du wirklich Gottes geliebtes Kind sein, wenn du jetzt hungern musst? Kannst du es wirklich sein, wenn du eigentlich ein König sein solltest, aber doch nicht der König bist? Kannst du ein Kind Gottes sein, ohne einen Einfluss zu haben? Das ist die Frage, die in dieser Wüstenerfahrung immer wieder diese Aussage, du bist ein geliebtes Kind Gottes, du bist mein geliebter Sohn, wird bei Jesus in diesen 40 Tagen immer wieder hinterfragt. Und scheinbar scheint er das sehr, diese Zeit genutzt zu haben, dieser 40 Tage, es in sich hineinzuarbeiten, sage ich mal. Also er muss wohl eine sehr gute Glaubenspraxis gehabt haben. Ja, er hat es nicht nur in seinem Kopf gehabt, er wusste es nicht nur, sondern er hat es auch in dem Moment, wo der innere Impuls kommt, ich habe Hunger, ich bin am Ende, ich habe keine Kraft mehr, dann war es da. Wenn das Notfallprogramm anspringt und ich nicht irgendwie durch meinen Kopf in dem Archiv laufe und sage, ich brauche die richtige Antwort für wer ist Gott, sondern wenn es wirklich bedränglich wird, wenn es mich wirklich an den äußersten Rand treibt, dann konnte Jesus sich trotzdem dieser Zusage bewusst sein. Also er muss es irgendwie in sich hineingebetet, meditiert, durchdacht, in sein Leben, in seinen Körper prägen lassen haben. Trotz aller, oder vielleicht gerade auch wegen aller Entbehrungen, er konnte sich an dieser Zusage Gottes erfreuen. Und genau das ist etwas, was ja, die Fastenzeit vielleicht sein sollte. Nicht nur eine Zeit, in der man seinem Körper etwas Gutes tut, ist natürlich auch sehr wichtig, sondern aber auch seiner Seele. Ja? Nicht nur das Zurückhalten von irgendwelchen Giftstoffen für meinen Körper, sondern vielleicht auch das Zurückhalten von bestimmten Substanzen für dein tiefstes Inneres. Diese Aussage, ich bin ein geliebtes Kind, in dein Leben zu bringen. Meinen Blick für diese Liebe Gottes zu schärfen und es neu zu erleben. Und was mir so für diese Fastenzeit wichtig geworden ist, vielleicht auch wieder neu Hunger auf diesen Gott zu bekommen. Neuen Appetit. Mich nach diesem Gott dürsten zu lassen. Vielleicht auch dadurch, dass ich irgendwo in meinem Inneren ein bisschen Platz schaffe, ein bisschen aufräume, ein bisschen die Sinne schärfe. Und dieser Fragefolge, wo höre ich in meinem Leben die Stimme, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Was für mich dabei bisher immer ein sehr hilfreiches Tool war und was im Kreuzwegprojekt auch immer wieder mal eine Rolle spielt, ist, Gott zu begegnen in der Stille. Es gibt verschiedene Formen, Ruhegebet, Stillegebet, Kontemplation. Und es gibt auch einen Ort, zum Beispiel am Dienstagmorgen, wo wir ein Morgengebet haben mit 15 Minuten Stille, was immerhin die Hälfte der 30 Minuten ist. Und ich finde, das ist eine sehr praktische Übung, diese drei Themen für mich persönlich zu bearbeiten. Diese 40 Tage, die Jesus hier erlebt, ja, in einer gewissen Weise in mein Leben zu bringen. Nämlich eine Art Wüste, ein Abgeschnittensein von all den Einflüssen, die mich sonst beeinflussen. Von all den Reizen, von den Stimmen, die mich täglich herumtreiben und antreiben und die ich höre, die mich vielleicht auch oft verunsichern und dieser Stimme, du bist mein geliebtes Kind, ja nicht so viel Lautstärke geben. Und es gibt drei Aspekte, die genau auf diese drei identitätsstiftenden Themen, nämlich ich bin, was ich tue, habe und was andere über mich denken, eingehen. Ich bin, was ich tue. Dabei hilft mir Stille, dass ich nämlich eben nichts tue. Dass ich innehalte, dass ich ruhig halte, dass ich die Füße stillhalte. Stille hilft mir im Sinne von, ich bin, was ich habe, dass ich auch wieder ruhig bin, dass ich meine Gedanken schweigen lasse, dass ich mich eine Geräuschlosigkeit aussetze. Dass ich vielleicht auch Dinge ziehen lasse, ja, vielleicht meine Gedanken, die wie Boote vorbeiziehen und ich springe nicht auf jeden Gedanken auf, sondern ich lasse diesen Gedanken auch los. Ich habe den nicht. Und ich bin, was andere über mich denken, in der Stille erlebe ich ja irgendwie auch ein Einsamsein, ein Abgeschnittensein. Ein abgeschnitten von anderen zu sein. Natürlich kann ich das ja auch in der Gemeinschaft machen, aber die werden dann nicht die ganze Zeit auf mich einreden, mir sagen, wie toll ich gerade bin. Aber Das sind alles Momente, wo ich an diesen drei identitätsstiftenden Fragen etwas erlebe, was ich vielleicht sonst im Alltag nicht erlebe und wo ich entweder einen Mangel feststellen kann oder vielleicht auch eine Befriedigung zu sagen, ja, es geht doch ohne, es ist gar nicht so schlimm, wie ich doch immer dachte. Ich muss da gar nicht immer alles Mögliche reinstopfen, um diese Leere zu füllen. Und wenn es da eine Leere gibt, darüber nachzudenken, wie kann diese Frage, du bist ein, ja, diese Aussage, du bist ein geliebtes Kind Gottes, diese Leere auch füllen. Das als einen kleinen Impuls, vielleicht das ja, in der Fastenzeit mal auszuprobieren. Lasst mich nochmal kurz zusammenfassen. Was für mich dieser Text sagt, ist, dass wir ja mit einer Realität des, ich nenne es mal, des Bösen rechnen müssen. Und dass wir bei Jesus, hier, selbst bei Jesus hier sehen können, dass Versuchungen weitaus mehr als ja, die klassischen 7 Todsünden sind. Sondern dass es vielleicht mehr nach dem Suchen nach etwas Guten oder zumindest für mich Guten geht. Nach der Suche eines vielleicht auch Erlösers, fern von dem eigentlichen Erlöser Jesu. Und die Geschichte zeigt uns, dass es ja deswegen auch eine Auseinandersetzung mit meinem Innenleben geben muss. Dass ich eigentlich mit diesen Stimmen, die an mich herantreten, lernen muss, umzugehen. Und dass ich dafür einen Ort brauche. Das wird nicht nur eine Ration, ja, es wird nicht nur die richtige Antwort in meinem Kopf brauchen, sondern es braucht eine Erfahrung, einen Raum und eine Auseinandersetzung damit. Ein Ort, eine Zeit, eine Wüste, wo ich mich mit diesen Themen auseinandersetze, eine konkrete Verankerung in meinem Leben, diese Aussage, du bist ein geliebtes Kind Gottes, in meinem Körper, in meinem Sein, in meinem Inneren ankommen zu lassen. Amen.